Lieber Herr, das wollen wir bitten, dass du uns die Augen, die Ohren und das Herz auftust, damit du reden kannst und damit das, was du sagst, auf guten Boden fallen darf und Frucht bringen kann. Amen. Ja, wir hatten schon, wohl dem oder glücklich der Mensch, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr Lust habt am Gesetz. Ich nicht. Ja. Meine Seele sinnt Tag und Nacht über dein Strafgesetzbuch nach, oder? Das klingt komisch. Aber da heißt es, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Interessant. Man kann sich das recht gut merken, Psalm 1, Psalm 19, Psalm 119, das sind so Loblieder auf das Gesetz. Und im Psalm 19, Vers 8 heißt es, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einen Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Und wie es im Psalm 119 heißt, Vers 97, oh, wie sehr liebe ich dein Gesetz. Den ganzen Tag sinne ich darüber nach. Also ich verbinde mit Gesetz alles Mögliche, nur nicht Liebe. Jetzt bin ich schnell gefahren und habe einen Strafzettel ausgefasst oder wo geparkt, wo ich es nicht hätte sollen. Ja. Da wir jetzt in Schladming wohnen, da wird überall Parkgebühr verlangt, gell? Und nicht zu knapp. Und wenn jemand sagt, wie sehr liebe ich dein Strafgesetzbuch, den ganzen Tag sinne ich darüber nach, da ist man entweder Rechtsanwalt oder irgendwas stimmt nicht. Ja. Aber überall in der Bibel lesen wir davon, irgendwie von diesem Gesetz und dass es gut ist. Und sogar Jesus hat ja gesagt, denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten abzuschaffen, sondern ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Also normalerweise assoziieren wir mit Gesetz irgendwas Gesetzliches eben, also Legalistik. Und so wie das Straf- oder das irgendein anderes Gesetzbuch oder eben mit Strafe oder mit Gericht und Anwälte. Und das gefällt mir zumindest nicht. Ich habe da immer so meine Schwierigkeiten. Aber irgendwie ist die Bibel voll mit diesen Worten, ich liebe dein Gesetz und Jesus hält es da nicht anders. Und mir scheint, dass die Verfasser der Bibel irgendwas anders darunter verstanden haben, wenn sie über das Gesetz des Herrn sprechen, als wir es tun. Aber was ist das? Und ich hoffe, ihr seid halbwegs wach an diesem schönen Morgen, ja, und ich werde euch da ein bisschen hineinnehmen. Zunächst finden wir im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, immer wieder Verse wie, denkt nicht, dass ich gekommen bin, Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Das ist das, was Jesus sagt. Ne? Oder er sagt in Matthäus 21, Jesus spricht zu ihnen, habt ihr denn in den Schriften nicht gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und da zitiert er aus Psalm 118. Und was steht dahinter? Zunächst einmal ist es die Einteilung der hebräischen Bibel, des Alten Testaments, des ersten Teils der Bibel. So wird das eingeteilt. Das Gesetz, das sind die fünf Bücher Mose. Und es heißt einfach nur Torah. Und die Propheten, das sind die Geschichtsbücher und die prophetischen Bücher, das ist bei den Hebräern auch so. Ne? Die Geschichtsbücher wie Könige, Samuel-Bücher oder Chroniker, das sind prophetische Bücher. Warum? Weil es da eigentlich immer darum geht, wie steht der Mensch im Verhältnis zu Gott? Und wie hat dieser König im Verhältnis zu Gott gelebt? Und der Prophet hat ihm das schon gesagt. Und entweder war das gut oder eben nicht. Und sehr oft lesen wir dann da, er wandelte nicht oder er wandelte in den Wegen. Tja, und die Schriften, das ist dann die Weisheitsliteratur. Und wenn man die Anfangsbuchstaben zusammennimmt, dann kommt Tanach raus. Und das haben viele vielleicht schon mal gehört. Und das ist die Bezeichnung des ersten Teils der Bibel. So nennen die Juden ihre Bibel bis heute, Tanach. Und manchmal ist aber mit den Schriften auch das ganze Alte Testament gemeint. Jetzt wissen wir aber noch immer nicht, wie das mit dem Gesetz ist, gell? Das hilft uns jetzt nicht weiter, aber vielleicht wird schon mal klar, wenn im Neuen Testament Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz, also die Tora abzuschaffen oder die Propheten, oder habt ihr nicht in den Schriften gelesen, dann zitiert er aus der Bibel, die er damals hatte, und sagt, das bleibt bestehen, das ist für uns wichtig. Aber manchmal werden halt nicht nur die fünf Bücher Mose als Gesetz übersetzt, sondern auch alle anderen möglichen Bibelstellen im Alten Testament. Es gab dann die griechische Übersetzung vom Alten Testament und die hieß die Septuaginta und da wird ganz oft Nomos übersetzt. Torah ist dieses Nomos und das Gesetz. Aber irgendwie trifft es das nicht. Wir merken, wenn wir das so lassen, dann nachher kommen wir in Schwierigkeiten. Und wenn man im Psalm 119 hineinliest, dann merkt man plötzlich auch, mich hat dann das beschäftigt, dass ein ziemliches Begriffswirrwarr ist. Es wird nicht einheitlich übersetzt, es wird alles durcheinander gehauen. Ja, weil es halt beim Lesen ein bisschen schöner ist, wenn sie die Begriffe abwechseln, aber es hilft halt nicht. Ja? Ich lese nochmal aus Psalm 119. Im Vers 18 heißt es, öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Da steht Torah. Ich bin ein Gast im Land. Verbirg nicht vor mir deine Gebote. Im Vers 19. Und da ist das hebräische Wort Mitzwa. Vielleicht habt ihr schon mal gehört von der Bar Mitzwa. Ja, und das ist ein Gebot. Meine Seele zermürbt sich vor Verlangen nach deinen Bestimmungen zu aller Zeit. Da steht das hebräische Wort Mishpat. Und das sind Rechtsbestimmungen, Ordnungen. Und da gibt es noch ganz andere Begriffe. In Vers 23 heißt es, sitzen auch Oberste und verhandeln gegen mich, dein Knecht singt über deine Ordnungen nach. Tja, und da steht wieder an das Wort, nämlich Chuk. Und das ist ein Befehl und eine Vorschrift. Und du merkst, in der Bibel wird in unseren Übersetzungen alles Mögliche durcheinander gehauen. Und da gibt es aber noch mehr Begriffe. Aber was meinen die? Das wissen wir jetzt immer noch nicht, was Torah oder Gesetz bedeutet. Was meint denn das Wort Torah? Die biblischen Schreiber können sagen, meine Seele, ja, die ist voller Sehnsucht nach dem. Das Wort findet sich über 220 Mal im Alten Testament und leitet sich von einem Wort ab, das heißt Horah und heißt unterweisen. Und jetzt merkt man schon mal, Unterweisung hat mit Gesetzen noch nicht so wirklich was zu tun. Gell? Ebenso werden die Lehrer und die Lehrerin die Unterweiser genannt. Das ist der Moré und die Mora. Ja? Das ist dasselbe Wort. Die Kinder werden eben unterwiesen und fürs Leben tüchtig gemacht, hoffentlich. Ne? Die Eltern, da wird derselbe Begriff gebraucht, sind die Horim, diejenigen, die das Kind ins Leben einführen und es tüchtig machen fürs Leben. Torah meint also Unterweisung. So, und ich habe da so einen Wegweiser mitgebracht, gell? Und der ist jetzt nicht mehr da, nicht so wie und um mich oder irgend sowas, gell? Sondern sagen wir da mal den ersten Begriff: Unterweisung. Ja? Es ist etwas, wo ich wen einführe ins Leben und sage: Hey, pass auf, so machst du es. So funktioniert es. Es heißt aber auch Wegweisung. Ja? Also es ist sowas wie ein Wegweiser. Aber es bedeutet noch mehr. Oh, da hat sich alles verzwickt. Ha? So. Es bedeutet auch sowas wie Anleitung zum Leben. Ich gebe da eine Anleitung mit, wie Leben funktionieren kann. Und also Unterweisung, es hat etwas mit Lernen zu tun, es hat etwas mit Wegweisung zu tun, es hat etwas mit Führung zu tun und mit einer Anleitung zum Leben. Ich wohne ja jetzt, oder wir wohnen jetzt in Schladming, und ich glaube, ich war den Winter und den Sommer noch nie so viel unterwegs wie, oder so viel unterwegs wie die letzten 20 Jahre miteinander, ja, in den Bergen halt. Ne? Wenn man allerdings auf den Dachsteingipfel möchte und noch nie im hochalpinen Raum war, dann geht man nicht einfach so. Ist keine gute Idee. Schon gar nicht den Johann Klettersteig. Ja, den machen wir auch nicht einfach so. Man könnte es ja probieren. Nicht? Manche Gäste sind dann oft da, das sind die lieben Flachland-Indianer, die sagen, können wir dort hoch? Nein. Ja, wieso nicht? Ja, bist du schon mal gewandert in den Bergen? Nein? Dann lass es bleiben. Ja, aber warum? Darum. Ja, aber nun, es gibt sehr, sehr viele Wege, wo du einfach weißt, da brauche ich einen erfahrenen Bergführer oder ich brauche einen erfahrenen Guide, sonst gehe ich dort nicht. Ich brauche eine gewisse Anleitung, ich brauche eine Unterweisung. Was für Schuhe nehme ich mit? Was für Ausrüstung generell. Ich war diesen Sommer mit einem unterwegs, das ist der Oberknaller. Der kommt aus Hamburg, er ist recht fit, inzwischen ist er Mitte 70. Und dann hat er mir erzählt, er war alleine unterwegs und hat seinem Gastgeber gesagt, ja, am Abend ist er dann auf der Hütte. Und sein Sohn nimmt einen anderen Weg, der ist dann auch auf der Hütte. Jetzt hat er aber einen falschen Weg eingeschlagen. Und dann war er auf irgendeinem Gipfel und sieht, oha, die Hütte, wo ich hin will, ist ganz woanders, die ist da hinten irgendwo. Dann ist er ein Stück wieder abgestiegen und hat sich gesagt, naja, ich könnte da über diesen Klettersteig absteigen, das ist eine Abkürzung. Ja. Und dann ist es finster geworden. Und dann hat er mir erzählt, ich bin dann an eine Kante gekommen, mit einem kleinen Absatz, habe ich mir gedacht, da übernachte ich jetzt. Und ich sage, hast du irgendwas mitgehabt? Nein. Er hat sich einfach nur eingehakt lassen. Und ich sage, ja, aber du wirst ja halb erfroren sein. Ja, das ist ganz einfach. Wenn du dann so richtig frierst, dann musst du mal aufstehen und dann musst du dich so richtig durchschütteln und durchzittern und dann wird es dir wieder warm und dann kannst du weiter schlafen. Ja, also, kannst du natürlich vorstellen, auf die Nacht ruft der Sohn beim Gastgeber und sagt, mein Papa ist nicht da. Ist der losgegangen? Und die sagen, ja, er ist losgegangen. Ja, er hat keine Handyverbindung gehabt. Ja, super, Bergrettung unterwegs, alles Mögliche unterwegs und am nächsten Morgen ist er ganz fröhlich dann doch auf der Hütte gelandet und hat sich gewundert, wieso das so eine helle Aufregung war. Also, nein, Hamburg ist nicht hochalpin. Und es gibt Dinge, die sollte man nicht tun. Und manchmal gibt es auch Tage, da habe ich so das Gefühl, geht das noch oder nicht? Wie tut es mit dem Wetter? Und dann frage ich die Einheimischen, die dort schon lange wohnen, und die sagen dann oftmals, lass es bleiben, heute ist nicht gut. Ich sage, okay. Ja, noch sieht es schön aus, aber die sagen, nein, tut nicht. Also es braucht Erfahrung, es braucht Anleitung, es braucht Unterweisung. Aber wir finden noch was in diesem Verb, von dem das Wort Torah abgeleitet wird, das heißt nämlich Yara, und das bedeutet in eine Richtung zielen oder auf ein Ziel hinschießen. Also wenn ich fremd wäre in Kirchdorf und sage, wo ist das beste Kaffeehaus, wo gibt es den besten Kaffee und den besten Kuchen, dann muss ich einen Einheimischen fragen und der sagt dann, da raus, dort rüber und dann dorthin. Und er deutet mir Wege, ja, umi, affi, zuwi, ja, und dann kommt noch ein bisschen die Geschmacksfrage links oder rechts. Ja, genau, aber gut, lassen wir es einmal, ja. Also es bedeutet Richtung, es bedeutet eben Wegweisung. Und das ist auch in diesem Wort. Mit anderen Worten, wenn es heißt, mein Herz sehnt sich nach deinem Gesetz. Merkst du, das hat irgendwie überhaupt nichts mit Gesetz zu tun. Es hat damit zu tun, dass der Beter sagt, mein Herz sehnt sich danach, dass du mir eine Anleitung gibst, wie man Leben leben kann. Mein Herz sehnt sich danach, dass du mich den richtigen Weg führst. Mein Herz sehnt sich danach, dass du vor mir hergehst und sagst, da geht's lang, dann kommst du auch zum Ziel. Wenn man das nicht hat, dann verpasst man entweder den Weg oder man landet gar nicht am Ziel. Oder noch schlimmer, es könnte eine Zielverfehlung werden. Jetzt wissen wir auch plötzlich viel mehr anzufangen mit dem Wort Sünde, das eigentlich Zielverfehlung bedeutet. Ich bin nicht dem gefolgt, wo Gott gesagt hat, pass auf, geh da lang, dann kommst du sicher an. Und so manche Wege in den Bergen sind ja schon verwirrend. Du willst dort hoch, aber musst zuerst da um. Und sagst, ja, aber, na, der Weg ist sicher, der nicht. Es macht eben Sinn, Gott zu folgen, weil er der Beste ist, der uns führen kann in unserem Leben. Und es ist dumm und gefährlich, ohne Anleitung und ohne Anweisung manche Wege zu gehen. Noch gefährlicher ist es, unser Leben ohne Rat, Führung und Anweisung zu leben. Und Gott sagt, ich will sie dir ja geben. Und deswegen kannst du dich glücklich schätzen, wenn du mit mir unterwegs bist und dann auf das hörst, was ich dich führe. Im Psalm 16, Vers 11 heißt es, du führst mich den Weg, der zum Leben führt. Und an deiner Hand ist Freude die Fülle. Und jetzt kann ich wählen, welchen Guide folge ich? Weiß ich selber besser? Oder sage ich, ja, Herr, es ist gut. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich mit dir unterwegs sein darf. Ja, jetzt macht es Sinn und es ist weise, wenn sich meine Seele vor Sehnsucht nach seinen Anweisungen, nach seinen Unterweisungen verzehrt. Es macht Sinn, ihm zu folgen. Ich möchte euch noch einen Begriff geben, ich hoffe, ihr habt es noch. Meine Seele ist auch dahinter nach deinen Rechtsbestimmungen. Wenn ich deine Rechtsbestimmungen habe, deine Ordnungen, dann entdecke ich die Wunder deiner Schöpfung, des Lebens und so weiter. Und da ist das Wort Mishpat. Also, und ich habe ein bisschen nachgeschaut. Die Wortwurzel kommt von Schafat und das heißt richten. Und am Anfang habe ich mir gedacht, super, jetzt habe ich da einen Richter. Ne? Was siehst du beim Wort Richter? Ich sehe den Reinhard Füssel. unser Richter hier in der Gegend, weil er uns mit den Konfis auch schon ein paar Mal mitgenommen hat ins Gericht. Mit seiner Robe. Und ich habe ihn mal gefragt, um was geht es eigentlich beim Rechtsprechen? Hat er gesagt, nicht um Recht und Gerechtigkeit. Hat mich noch verwundert. Aber er hat gesagt, so ist es. Ja. Du legst aus, was an Gesetzen da ist. In der Bibel kennen wir die Richter. Es gibt das Buch der Richter. Und das sind die Schofetim, ja, die Richter. Die richten. Aber was ist gemeint? Sie waren diejenigen, die wieder Ordnung geschaffen haben nach chaotischen Zeiten. Sie waren nicht diejenigen, die Richter in dem Sinne, wie wir es heute kennen, Recht sprechen. Manchmal haben sie es auch getan, aber meistens war der Richter derjenige, der in Unordnung geratene Situation wieder hergerichtet hat, ausgerichtet hat. Ausgerichtet auf was? Auf das, was Gott gesagt hat und auf Gott selber. Er richtet das Volk aus auf das, was Gott als Wegweisung geboten hat. Er sagt, pass auf, ihr seid da lang gegangen, wir müssen aber da lang gehen. Ausrichten. Abraham nennt Gott den Richter der ganzen Erde, weil Gott Ordnungen geschaffen hat, die Menschen Frieden garantieren, wenn sie sich daran halten. Und so wird uns Gott auch vorgestellt. Gell? Das erste Kapitel der Bibel, Gott schafft aus Chaos Ordnung. Wir machen es umgekehrt, wir schaffen aus Ordnung Chaos. Gell? Da sind wir Weltmeister drin. Siehe Turmbau zu Babel zum Beispiel. Der Bauplan der Stiftshütte wird Mishpat genannt, Ordnung. Eine Ordnung, wie man Gott begegnen kann. Eine Anleitung, wie man da hinkommt. Ein guter König sorgt nicht nur für Ordnung, sondern auch für Gerechtigkeit. Und deswegen werden die beiden Ausdrücke fast wie ein Zwillingspaar gebraucht und Cain zeichnen den Friedenfürsten. In Jesaja 9, Vers 6 heißt es nämlich, seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron, seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Tja, also was machen wir mit dem? Mir hat es viel klar gemacht. Auch im Unterwegssein draußen. Ich bin zum Beispiel heilfroh, dass ich normalerweise nicht der Erste bin, der die Skitour anleitet. Weil der hat immer Tiefschnee und der muss immer die Wege suchen. Es ist viel angenehmer, hinterher zu gehen. Einem Erfahrenen, der weiß, wo der Weg lang geht, der die Spur vorzieht, wirst erstens viel weniger müde und zweitens ist es viel entspannter. Ja. 5. Mose 10, Verse 12 und 13. Und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Er will nur, dass du Ehrfurcht vor ihm hast und auf seinen Wegen gehst. Das da, geh auf seinen Wegen. Dass du ihn liebst und ihm mit Herz und Seele dienst. Und dass du nach seinen Geboten und Vorschriften lebst, was dir ja selbst zugute kommt. Das ist interessant, gell? Wieso kommt mir das zugute? Nun ja, ich komme ans Ziel. Ich komme sicher den Weg, denn er führt den Weg, der zum Leben führt. Weil er mich lehrt, wie ich leben kann. Übrigens, die Tora wurde nicht in Ägypten gegeben. Ganz wichtig. Ja. Also wenn du das alles brav tut, dann kommt es vielleicht raus. Ne? Gott hat gesagt, wie man lebt am Sinai, nachdem sie in der Freiheit waren. Das heißt, was Gott uns hier mitgibt, bedeutet schlicht und einfach, halt dich dran, dann gehst du den Weg, der zum Leben führt, in Freiheit. Sonst landest du am falschen Ort. Bist plötzlich wieder Sklave in Ägypten. Gott sagt uns, wie wir als freie Menschen in Freiheit leben können und wie wir das Ziel erreichen. Oh, wie sehr liebe ich deine Unterweisung, deine Wegweisung und deine Anleitung zum Leben. Den ganzen Tag sinne ich darüber nach. Macht Sinn, oder? Macht Sinn. Und wer darauf achtet, welche Unterweisung, Wegweisung und Anleitung zum Leben Gott gibt und sie dann auch tut, von dem sagt Jesus, der ist weise. Der ist ein kluger Mensch, der sein Haus auf festen Grund baut. Wer es nicht tut, der ist eben das Gegenteil. Amen.